Und jetzt ist was ganz Eigentümliches passiert. Die USA haben gesagt, das mal wieder sicherzustellen, das mal wieder klarzustellen, sind sie bereit, einen wüsten Militärschlag zu landen. Und dann haben sich die Russen gemeldet und haben gesagt, das Thema, das neue Thema, Waffenkontrolle in der Welt bei diesen höchsten Massenvernichtungswaffen, das übernehmen wir. Da erklären wir uns als mitentscheidende Adresse, als konstruktiv mitwirken wollende Adresse. Wir haben das amerikanische Thema Waffenregime in der Staatenwelt aufgegriffen als ihre Gelegenheit, sich als Weltmacht zu retten und ins Spiel zu bringen. Und indem sie das aufgegriffen haben und mitgemacht haben und die USA haben gesagt, dann machen wir das zusammen, haben die beiden das wirklich zum weltpolitisch entscheidenden, ausschlaggebenden und jetzt richtungsweisenden in der ganzen Affäre gemacht. Von Seiten der Russen ist das, was sie da gemacht haben, ein ziemlich widersprüchlicher Deal. Es geht so los. Es ist ja immerhin ihr letzter Partner Syrien im Nahen Osten, dem jetzt Russland gemeinsam mit den USA dessen Ultima Ratio Waffen abverhandelt. Also diesen Staat einen Kopf kürzer macht in der Frage seiner militärischen Potenz, die, und das ist jetzt der Nebeneffekt, dieser Staat doch hauptsächlich gegen Israel haben wollte. Also dieses Syrien wird in dieser Frage einer letzten Abschreckungsmacht gegen Israel enthauptet. Jetzt durch die USA gemeinsam mit den Russen, das nutzt Israel. Israel ist aber gar nicht beteiligt. Das erledigen diese beiden Mächte jetzt, nach dem, was sie für richtig halten. Russland macht also mit und verhandelt dem Assad seine Abschreckungswaffen weg. Verhandelt damit Syrien, egal wer das mal regiert, diesen Status als mit Abschreckungswaffen ausgestattete Macht weg. Und kauft sich damit für den Assad was ganz Eigentümliches ein. Nämlich dafür, für diese Verhandlung und das Weggeben seiner Abschreckungswaffen, ist Assad durch Russland zumindest auf Zeit als zuständige Adresse geschützt. Aber dafür, dass er seine Chemiewaffen abgibt. Das Zweite, was Russland da erzielt, da merkt man richtig, welche Kalkulation Russland dazu gebracht hat. Russland erspart sich diese Sorte Konfrontation mit den USA, zu der die bis zum letzten bereit waren. Er spart sich diese angedrohte, wir setzen uns über euch Russen als Schutzmacht Syrien kriegsbereit hinweg, lassen uns nicht bremsen. Er spart sich diese Konfrontation, woran man merkt, die Russen haben zwar gesagt, dass das eine solche Konfrontation ist, aber sie wollen sie nicht. Sie wollen diese Sorte militärisch werdende Konfrontation mit den USA nicht und ersparen sie sich mit diesem widersprüchlichen Deal jetzt eben ihrem Bündnispartner oder ihrem Schutzobjekt Syrien seine Abschreckungswaffen wegzuverhandeln. Da kommt auch für Russland was raus. Nicht nur was Negatives, dass sie sich diese Konfrontation ersparen. Es rettet ein Stück Weltmachtrolle Russlands. Ein Stück Weltmachtrolle Russland, die an diesem Fall Syrien praktisch militärisch, aber eben auch diplomatisch von den USA eindeutig bestritten war. Das letzte eben ausdrücklich in der UNO, in dieser Politik, entweder ihr stimmt zu oder auf euch ist geschissen. Das war bestritten und jetzt ist es daran gemessen, wirklich ein bedeutendes Zugeständnis der USA zu sagen, ja, wenn es um so etwas geht wie das Waffenregime in der Staatenwelt, dann ist dafür Russland unser geeigneter Partner. Allerdings ist damit die Weltmachtrolle Russlands auch definiert, auch eingeordnet, gerettet in eine amerikanische Definition hinein, nämlich als eben dieser Partner eines von Amerika gewollten Entwaffnungsregimes. Klar, da kann auch Russland kalkulieren, als große Macht ist auch es ihm letztlich recht, dass die Freiheit zur Abschreckung und Krieg nur diesen großen Mächten zur Verfügung steht und Staaten Waffen genommen werden, mit denen sie national in dieser Frage ein unkalkulierbares Risiko darstellen. Nur, es ist ja eindeutig, um welche Staaten es da geht. Das sind eben nur die von den USA definierten Störenfriede, auf die sich exemplarisch an Syrien, aber gleich wirklich erklärtermaßen exemplarisch an Syrien, dieses Waffenkontroll- und Entwaffnungsregime richten soll. Syrien, dann kommt gleich Iran, dann Nordkorea und natürlich nicht zum Beispiel der US-Partner Israel, der diese Chemiewaffenkonvention bei sich nicht umsetzt und der auch noch ganz andere Massenvernichtungswaffen wie eben Atomwaffen vorrätig hält. Also das ist ein sehr widersprüchlicher Deal, mit dem die Russen auf Zeit ihren Schützling Assad retten, nämlich als Partner seiner Entwaffnung und ihre Weltmachtrolle retten in die Rolle eines Juniorpartners der USA in der Frage, Staaten Waffen wegnehmen, bei denen die USA diese Waffen nicht sehen wollen.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Die USA gewähren Russland weiterhin mit Zuständigkeit für ihren letzten Juniorpartner Syrien im Nahen Osten um den Preis, dass das in den USA ohnehin nur Geltung hat im Sinne des Helfertums der Entwaffnung des Völkerstaaten. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja. Und jetzt darf man eins nicht aus dem Auge verlieren. Das ist jetzt die Diplomatie, die läuft. Das ist eine Diplomatie, deren Subjekte die USA und mit ihnen zusammen die Russen sind. Es ist die Diplomatie, die läuft, die auch in einer UNO-Sicherheitsresolution 2118 jetzt so ausgemacht ist. Es ist aber ein Missverständnis, dass diese Diplomatie den amerikanischen Militärschlag ersetzt. Die USA haben ihre angedrohte militärische Konfrontation ausgesetzt, Und die Diplomatie, die da jetzt läuft, ist ein einziges, und das ging mit dem Ringen um diese Sicherheitsratsresolution los, neues weltdiplomatisches Ringen zwischen den USA und Russland in erster Instanz mit dem Testfall Syrien. Das Ringen ging schon bei der UNO-Sicherheitsratsresolution damit los, dass sie sich gestritten haben. Das war die enge Fassung dieses weltdiplomatischen Rings. Ob es nicht überhaupt die amerikanische Drohung mit dem Militärschlag ist, die diese Entwaffnung Assads voranbringt. Oder, das war die russische Position, die Abrüstungsdiplomatie den US-Militärschlag erübrigt. Was ist das eigentlich für eine Sorte von Ring? Das ist ein Ring zwischen USA und Russland. Was haben sie sich denn jetzt in dieser neuen diplomatischen Beziehung miteinander an Gewaltbefugnissen wirklich zugestanden, unterschrieben? Es geht darum, hat Russland damit Ja gesagt, dass die USA, wenn sie es für erforderlich halten, militärisch zuschlagen dürfen. Es geht darum, hat Russland wirklich Ja gesagt, dass spätestens dann, wenn der Assad diesen dauernden Testfall nicht pünktlich besteht, das fällig ist. Also in der Resolution des Sicherheitsrats hat es Russland geschafft, die direkte Legitimation des amerikanischen Militärschlags zu vermeiden. Die USA sagen gleich dazu, aber er bleibt auf der Tagesordnung. Und so steht er als eine dauernde amerikanische Erpressung hinter der amerikanischen Definition, wer denn jetzt das neue Entwaffnungsgebot einhält oder nicht. Und das hat gar nicht bloß den Assad immer im Visier, sondern natürlich auch Russland, das zugesichert hat, es sichert diese Entwaffnung. Jetzt bin ich fast am Ende und will nur noch sagen, was damit eröffnet ist. Was damit als neue weltpolitische Agenda und Ringen zwischen diesen Mächten eröffnet ist. Die USA haben sich was eröffnet damit. Die haben sich schon einen neuen Anlauf eröffnet. Die Nahostfragen so zu regeln, wie sie bei ihnen als zu regelnde stehen. Wenn es jetzt dann nicht gleich zum Krieg gegen Syrien kommt, arbeiten die USA weiter, zum Beispiel an der Nahostfrage Israel und Palästina. Da ist ein Tonfall Amerikas unverkennbar. Die Frage ist Ihnen eigentlich nur noch lästig. Die wollen Sie weg haben von der Nahostagenda. Was Sie sich eröffnet haben, ist zweitens, mit der Drohung gegen Syrien, mit dem Thema, es geht um die Entwaffnung von Staaten bei solchen Waffen, die den Amerikanern Kalkulationsprobleme aufmachen, eine neue Runde Diplomatie mit dem Iran. Und da merkt man noch etwas, worum es der Weltmacht USA in diesem Nahen Osten geht. Es geht der Weltmacht USA wirklich ein Stück weit um das Erledigen dieser offenen Fragen im Nahen Osten, um ihre militär- und politische Führungsmacht für die amerikanischen Weltaufgaben freizusetzen. Das liegt auch auf der Obama-Linie, zu sagen, eigentlich stellen sich den Amerikanern doch die Hauptordnungsaufgaben in Asien und im Pazifik. Das ist die eine Folge, die jetzt eingefädelt ist. Entschieden ist daran nichts. Aber es ist klar, worum da gekämpft wird. Darum kämpfen die USA. Erledigung von Nahostfragen, zum Zwecke der Freisetzung amerikanischer Weltmacht. Ein bisschen anders sieht die Folge für Russland aus. Russland kämpft weiter, verteidigt weiter. Und zwar mit dem Preis, mit der Münze von dieser verbliebenen Schutzmacht über Syrien, um Wahrung von Weltmacht, die von den USA anerkannt wird. Da zahlt das Assad Syrien dafür, dass sich die Russen diesen Status als zweite Weltmacht neben den USA ein Stück weit erkaufen können, und zwar quittiert von dem Willen der USA. Und die ganze Zeit kämpfen die USA mit diesem Krieg auf Abruf um das Liefern von beiden, von Assad und Russland, und ziehen also so etwas wie einen ziemlich militanten Test auf. Ein Test auf die Unterwerfung Assads und einen Test auf die Einordnung Russlands in diese Rolle als hilfreiche Zweitweltmacht. Und jetzt sage ich, das ist mein Abschlusswort, was zu diesen Folgen dazu gehört. Mit diesem Heben der ganzen Affäre in die Sphäre des weltmächtigen Rings dieser beiden Mächte USA und Russland ist Folgendes verbunden. Alle anderen Staaten, die an diesem Nahostkampf ein Interesse haben, sind mit dieser Themenstellung im Prinzip ausgemischt. Sogar Israel im Nahen Osten. Denn jetzt ist klar, diese Waffenfrage auch mit dem Iran behält sich die Weltmacht USA vorzuregeln und lässt sich auch von Israel nicht zu einer Konfrontation treiben, von der sie sich keinen Nutzen versprechen. Insofern gibt es auch aus Israel etwas unzufriedene Stellungnahmen in der letzten Zeit. Die warnen die USA immer davor, Iran sei ein falscher Hund. Die Israel-Lobby in Amerika, die ist ja nicht zu bestreiten, hat das als Dauerthema. Was da aber als weltdiplomatisches Faktum, als weltmachtmäßiges Faktum zugrunde liegt, ist, die USA haben sich durchgesetzt, als sie sind die Führungsmacht in dieser Frage und überlassen diese Frage niemandem anderen als sich. Europa ohnehin, das habe ich oben schon erwähnt, das ist in Europa ja auch registriert worden, die kriegsbeflissenen Töne aus Frankreich und Großbritannien, da könnte man sich mal wieder ein Stück in der ersten Linie stehende kriegerische Weltmachtrolle erwerben, sind ja ziemlich verstummt. Dort ist zur Kenntnis genommen worden, die USA behaupten ihre Führungsmacht. Das sollte zeigen, wie es eine Weltmacht macht, so ein Gemetzel, wie es in Syrien läuft, zu instrumentalisieren, zu einem Fall dessen, worum es ihr dabei geht. Damit höre ich erstmal auf.
Ich habe eine Sache nicht ganz verstanden, oder vielleicht. Ich weiß nicht, ob du sie nicht einfach mit einem Komma angehängt hast oder ob es da einen Übergang gab, den ich nicht mitgekriegt habe. Ob die Amerikaner von dem, was jetzt in Syrien haben, einen spezifischen Grund haben, neu auf die Iran-Frage zu kommen. Oder, also ein bisschen klang das, ist, ich sag mal doof, klang es ein bisschen doof, wo wir gerade dabei sind. Aber das meinst du wahrscheinlich. Verstehst du, ist die Frage zu fertig? Gibt es einen besonderen Grund in dem Syrien-Fall, warum die jetzt erneut die Iran-Frage aufgreifen?
Weil die Iran-Frage wollen sie schon erleben. Aber sie haben diese Drohung, Syrien für einen von Amerika nicht erlaubten Besitz von Massenvernichtungswaffen militärisch zu strafen und in dieser Frage zu sehr viel bereit zu sein. Zu dem in gewisser Weise passenden Auftaktargument für eine neue Sorte Entwaffnungsdiplomatie mit dem Iran gemacht. Die haben selbst direkt gleich den Konnex hergestellt, Iran soll auf diesen Fall schauen, was mit Staaten auch passieren kann, die sich über amerikanische Geh- und Verbote in letzten Waffenfragen hinwegsetzen.
Die Iraner haben das ja auch gleich so verstanden und entsprechend reagiert. Ja. Angeboten, dass sie doch bereit sind, neue Verhandlungen anzustreben.
Ja, da gibt's, bei denen gibt es zwei Gründe dafür. Der eine Grund dafür ist, wir haben wirklich mittlerweile ernste nationale Probleme mit dem Sanktionsregime. Und jetzt kommt diese Drohung dazu. Ich will das passend noch eben erklären. Warum das eigentlich das passende Argument für das Neueröffnen einer solchen Diplomatie ist. Man muss sich einfach mal klar machen, was ist denn eigentlich der Inhalt dieser Diplomatie, die da betrieben wird? Das ist schon ein wüstes Verlangen, wie es nur eine Weltmacht überhaupt diplomatisch vortragen kann. Sie verlangt, dass ein anderer Souverän die letzten Mittel der Behauptung seiner souveränen Eigenständigkeit, seines höchsten Willens bei den Amerikanern abgibt. Das ist ein politisches Verlangen an eine Nation wie den Iran. Das hat eine Gewaltfrage zum Anliegen und Inhalt. Und insofern hat Herr Obama schon in seiner Art den richtigen Ton gefunden und dieses Apropos gemacht. Wo wir schon mal beim möglichen Bombardieren sind, das ist doch ein überzeugendes Argument für Gespräche in dieser Frage, oder?
Ja. Aber was soll denn der Iran an Massenvernichtungswaffen abrüsten? Es gibt ja gar keine Massenvernichtungswaffen. Das ist nicht witzig, also Sie haben den Atomsperrvertrag unterschrieben. Sie verzichten auf Atomwaffen, möchten aber gern zivil Atomenergie nutzen. Und genau das ist ja der Punkt. Das dürfen Sie jetzt ja auch nicht.
Es spielt gar keine Rolle für die USA. Ein Staat, dem es nicht zusteht, hat nur die Möglichkeit, atomwaffenfähiges Uran anzureichern. Ich will mich nicht darüber streiten, ob sie das für Atomwaffen oder für medizinische Zwecke tun. Keine Ahnung. Ich habe auch nicht die Absicht, pro oder contra Iran Urteile in dieser Hinsicht abzugeben. Aber ob der Fall Iran ein Staat, der eben nicht sich der amerikanischen Weltordnung unterordnet, ist tauglich dafür, also ihm das Exempel zu statuieren. Das wird die ganze Zeit gemacht.